Video- und Podcast-X-Technik-Fertigungstechnik.
Für unsere Video- und Podcast-Serie X-Technik-Fertigungstechnik waren wir diesmal zu Gast beim Werkzeug- und Zerspannungsspezialisten Marpal in Aalen. Marpal feiert heuer sein 75-jähriges Jubiläum. Ein beeindruckender Meilenstein. Doch anstatt sich auf Erfolgen auszuruhen, befindet sich das Unternehmen in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Mit neuen Märkten, smarten Werkzeuglösungen und einem starken Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung. Im Gespräch mit Dr. Jochen Kress werfen wir einen persönlichen Blick hinter die Kulissen. Wie gelingt Veränderung im laufenden Betrieb? Welche Rolle spielen Fachkräfte dabei? Und wie bereitet sich Marpal auf die Zukunft der Fertigung vor? Also, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Herr Dr. Kress, es freut mich riesig, dass wir heute Zeit finden, über ein besonderes Jubiläum zu sprechen, über 75 Jahre Marpal, hinter die Kulissen von Marpal zu blicken und dann auch den Blick in die Zukunft zu richten.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Sehr gerne. 75 Jahre Marpal, wie hört sich das an?
Das ist schon eine besondere Geschichte und ich würde auch sagen, eine besondere Leistung von all denen, die vor uns da waren. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Kunden, die diesen ganzen Weg mit uns gegangen sind. Also es hört sich gut an, aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung, uns entsprechend für die Zukunft aufzustellen, damit noch viele Jubiläen dazukommen.
Ohne Kunden, ohne Mitarbeiter schafft man das nicht, denke ich mal. Das ist sehr, sehr wichtig. Welche Bindungen habt ihr zu den Kunden aufgebaut in dieser Zeit?
Also ich denke, Marpal hatte nicht unendlich viele Kunden, sondern eher eine sehr tiefe Beziehung mit unseren Kunden. Und deswegen gibt es eben eine persönliche Bindung zu ganz, ganz vielen.
Schön. Sie leiten seit 2018 das Unternehmen, die Marpal-Gruppe. Jetzt in der dritten Generation, also Ihr Großvater hat gestartet. Erinnern Sie sich an einen ersten bewussten Moment, wo Sie gesagt haben, ich will ins Unternehmen, das ist auch mein Weg, ja, den ich einschlagen möchte?
Tatsächlich gab es da jetzt nicht einen ganz genauen Tag, aber es gab schon einen Moment. Und zwar, ich war ein Schuljahr in den USA und da war ich ungefähr 17, 18. Und als ich dann wieder zurückkam, hatte ich das Gefühl, ja, ich möchte ins Unternehmen einsteigen.
Als Kind wahrscheinlich schon immer wieder hier gewesen im Unternehmen? Ja. Das mitbekommen aus dem Elternhaus?
Ja, die Firma war ja noch wesentlich kleiner zu der Zeit, also sehr viel familiärer. Ich hatte auch manchmal den Eindruck, Kinderbetreuung oder Ferienbetreuung fand dann in der Firma statt. Okay. Also ich war so ab 8 Jahre immer mal wieder im Versand in den Ferien oder dann später auch Ferienjobs.
Also aktiv mitgeholfen?
Ja. Naja, weiß ich nicht. Eher gut betreut worden und ich erinnere mich, mit 8 Jahren habe ich das erste Gehalt in Anführungszeichen bekommen von meinem Großvater, als dann der Panzerschrank geöffnet wurde und ich 5 Mark bekommen habe für die Zeit im Versand.
Okay. Ja, war ja schon wertvoll damals wahrscheinlich.
Ja.
Gibt es irgendwelche Werte oder Prinzipien, die Sie mitgenommen haben von Ihrem Großvater Georg, respektive von Ihrem Vater Dieter?
Vielleicht fange ich mal mit meinem Vater an. Also ihm war ja sehr wichtig, also Einstieg war es nicht so, deswegen war es ihm wichtig, dass die Menschen und Mitarbeiter sich wohlfühlen bei uns. Das ist definitiv geblieben und daran arbeiten wir weiterhin. Die Liebe zur Technik, Interesse an allem Neuen. Und wenn ich an meinen Großvater denke, er hat sehr viel investiert, auch persönlich in die Firma. Mhm. Das war wirklich, und das ist auch bei meinem Vater zu sehen gewesen, das Hauptthema in ihrem Leben. Und Großvater hatte auch einiges an Risiken auf sich genommen, um die Firma übernehmen, gründen zu können. Und ich glaube, das sind die Dinge, die geblieben sind.
Vielleicht ganz kurz zum Großvater. Wie hat er da gestartet? Können Sie das kurz erzählen?
Ja, also der Großvater war ja Steuerberater, der kriegsbedingt nach Aalen kam. Seine Frau ist ja hier aus der Nähe und um Zuflucht hier zu finden und einen Schutz vor Bomben in Stuttgart sind sie dann hier in die Gegend gekommen. Er war dann Steuerberater zunächst in Aalen und dann gab es einen notleidenden Klienten, den Herrn Betzler, und er hat dann im Alter von 49 Jahren zusammen mit anderen die Firma übernommen. Okay. Also praktisch sein altes Leben an den Nagel gehängt, um, das war so sein Traum, Fabrikant zu werden.
Okay. Und man hat damals schon Werkzeuge gefertigt, Präzisionswerkzeuge?
Also Anfänge der Marpal waren Gewindebohrer und Bearbeitungsmaschinen für die Holzbearbeiter.
Haben viele angefangen mit Holzbearbeitung damals?
Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen hier in der Gegend. Okay. Also es gab Metall- und Holzbearbeitung. Mhm. Es gibt ja auch schon nicht so weit von hier die Firma Leitz, die auch die Holzbearbeitungswerkzeuge macht.
Als traditionelles Familienunternehmen,
wie können Sie sozusagen die Anforderungen des globalen Marktes abdecken als Familienbetrieb?
Also ich meine, auch für uns gilt die Schwerkraft. Also zunächst mal müssen wir ordentliche Firma sein und fangen an von den Kunden her. Drückt sich auch aus in unserer Vision, dass wir im Einklang mit unseren Märkten sein wollen. Also da unterscheiden wir uns überhaupt nicht von allen anderen Firmen. Mhm. Wir versuchen das natürlich in Einklang zu bringen mit den Menschen. Und das ist ja auch ein Teil unserer Vision. Wir sagen, MAPA soll eine Firma sein, die Mitarbeiter anzieht. Und wenn sie denn mal da sind, dass sie auch gerne bei uns arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, als mein Vater Ende der 60er Jahre anfing, war das überhaupt nicht so. Und deswegen bemühen wir uns schon stark, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen gern sind. Aber nochmal, auch wir müssen einfach den Anforderungen des Marktes genügen. Da unterscheiden wir uns auch nicht von einer Aktiengesellschaft.
Mhm. Wenn Sie Ihren Führungsstil in drei Worten beschreiben würden, was wären denn für Worte?
Das frage ich Sie erst mal, wenn ich noch ein viertes Wort verwenden darf.
Natürlich.
dienend mit normativem Anspruch.
Wow.
Also das Thema dienend, warum? Wir haben sehr viele Mitarbeiter, am Schluss machen die Arbeit, also beim Kunden oder an der Maschine oder wo auch immer. Und da sehe ich es als meine Aufgabe, sie bestmöglich zu unterstützen, damit sie einen tollen Job machen können. Aber natürlich gibt es die andere Ecke auch noch, sagen, der Chef hat mal gewisse Richtlinienkompetenz, deswegen das Thema normativer Anspruch. Und da die Balance zu finden und mal den richtigen Schwerpunkt hier und da zu setzen, das ist dann die Schwierigkeit, aber ich sage mal, dienen mit normativem Anspruch unterschreibt es ganz gut. Mhm.
Ich glaube, 75 Jahre ist ein langer Zeitraum. Gibt es da irgendwelche Geschichten, Anekdoten, die Sie vielleicht erzählen möchten?
Also was ich mir, weil wir ja vorher schon hatten, neben dem, dass ich der Großvater der Panzerschrank geöffnet hat, eine Geschichte, als wir kleiner waren, es gab jeden Freitag oder fast jeden Freitag hat sich die Führungsmannschaft getroffen und da gab es Met und Kassler und da hat man dann beim Bier am späten Nachmittag oder frühen Abend die Woche aufgearbeitet und sehr offen miteinander gesprochen. Und das war eine Stärke von MAPA, das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und natürlich, wir als Kinder durften da immer noch mit dazu. Und das sind eigentlich so die ersten und prägendsten Erlebnisse.
Okay. Welche Meilensteine sind in diesen 75 Jahren die wichtigsten gewesen?
Steht ja schon vor uns. 1952, also relativ zu Beginn, wurde ein Patent gekauft von einem italienischen Erfinder, von Herrn Melchiore, der ich zeig's mal, eine neuartige Reibale verkauft hat, nämlich mit auswechselbarer Schneide. Mhm. So etwas gab es damals noch nicht. Mhm. Gegen das Anraten seiner Führungskräfte hat mein Großvater das gekauft. Alle haben gesagt, das geht nicht, es ging auch nicht. Und dann war das erste Patent, dann das eigene, die Einführung der Führungsleisten. Mhm. Das war etwas, ich denke, ein weiterer Meilenstein war dann, als man Mitte der 70er Jahre die Gewindebohrerfertigung aufgegeben hat. Das waren damals immerhin 2/3 des Umsatzes. Okay. Und alles konzentriert hat auf die Feinbohrwerkzeuge. Später dann das Thema HSK, Wohlschaftkegel, das einen Umschwung in der Fertigungstechnik gebracht hat, von dem MAPA sehr profitiert hat. Dann ab Anfang der 90er Jahre der Zukauf von weiteren Produkten, also weiterem Produktportfolio und der Gang ins Ausland. Das sind so die ganz großen Meilensteine, die ich mich erinnere.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken, bezüglich der Gewindebohren, 2/3 vom Umsatz, den hat man damals aufgegeben.
Ja.
Warum hat man das gemacht?
Weil mein Vater, zwei Dinge. MAPA steht ja heute für eine gewisse Qualität. Ja. Leider waren die Gewindebohrer nicht von derselben Qualität wie die Feinbohrwerkzeuge. Das war mal das eine. Und das zweite, die Firma Junkers hat mein Vater immer erzählt, kam dann mit sehr hochproduktiven Maschinen. Wir waren aber zu klein in dem Feld und dann war für ihn klar, dann wird man auf Dauer mit den Großen nicht mithalten können. Okay. Gleichzeitig war man in der glücklichen Lage, dass man einen riesen Auftragsbestand hatte bei den Feinbohrwerkzeugen, sodass man also die Mitarbeiter beschäftigen konnte. Aber wie Sie richtig sagen, das war schon ein gewaltiger Umbruch.
Ja. Das heißt, die Nische war ihm wichtiger, die Spezialisierung in diesem Bereich, Kompetenz zu zeigen?
Ich glaube auch zu sagen, okay, wo habe ich eine Chance, wettbewerbsfähig zu sein? Und klar, wenn als kleine Firma muss man irgendwo den Schutz auch in der Nische finden. Mhm. Und sonst. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und aus dieser Nische heraus sind wir dann ja viele Jahrzehnte gewachsen.
Mhm. Und jetzt kein kleiner mehr.
Das ist definitiv so. Jetzt sind wir kein kleiner mehr. Allerdings gibt es ja immer noch ein paar deutlich größere.
Ja. Gibt es Erinnerungen an besondere Kundenprojekte, Kundenerlebnisse?
Ich habe es vorhin mit einem Kollegen diskutiert. Ja, es gab tatsächlich eins, das ist schon eine ganze Weile her. Der Kollege hat es betreut, er ging dann in Urlaub. Das war Pleuelbearbeitung mit einem damals neuartigen Werkzeug, Tooltronic, also mechatronisches Werkzeug. Und das war eigentlich der erste Kundenversuch. Kunde brauchte dringend die Teile für seine Kunde. Es klappte natürlich überhaupt nicht. Und ich musste dann jeden Abend Rapport beim Kunden leisten und sagen, wie weit sind wir denn? Das geht so 14 Tage lang. Also das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Es hat auch irgendwann dann doch funktioniert. Gott sei Dank, dank den Kollegen im Versuch. Und ansonsten sind es viele Begegnungen mit Kunden. Also so wirklich knochige Technologen, die einen gefordert haben, die uns gefordert haben und uns aber weitergebracht haben auf ihre Art.
Woher kommt die Liebe zur Technik bei Ihnen persönlich?
Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich komme aus dem Haushalt, Vater Ingenieur, Mutter Mathematik, Physiklehrerin. Und das Neue hat mich immer schon fasziniert. Irgendwo daher. Aber ich glaube, es ist einfach der technisch geprägte Haushalt, hat mich beeinflusst.
Und der besagte Kunde war hoffentlich in der Nähe von allen zu Hause, weil sonst wäre es ja ein weiter Weg gewesen.
Höchle, nein, das war immer ein paar Telefon jeden Abend.
Also, okay, alles klar.
Aber ja, ich glaube, es ist Baden-Württemberg.
Okay. Was ist das schönste Feedback, das Sie jemals bekommen haben von Kunden? Und Mitarbeiter?
Ein Mitarbeiter war erst letzte Woche. Als wir ein bisschen vorgestellt haben, was wir, wie wir uns organisieren wollen in einem bestimmten Bereich, kam die Rückmeldung, das ist doch logisch, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Mhm. Haben mich richtig gefreut, weil, okay, es ist wirklich viel Arbeit gewesen, zu dem Punkt zu kommen. Und wenn es dann für die Menschen logisch erscheint, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es tragen wird.
Mhm. Kriegt man von Kunden auch positives Feedback? Also unter Dank oder sagt, super, dass wir das gemeinsam entwickelt haben, geschafft haben?
Ja, gibt's ja auch. Ja. Also es gibt beides, ja, aber Gott sei Dank gibt es...
Kritik wahrscheinlich mehr.
Ja, das ist wahrscheinlich menschlich, aber es gibt's tatsächlich auch, lustigerweise, insbesondere dann, wenn man gemeinsam schafft, größere Probleme zu überwinden.
Eines der wichtigsten Dinge beim Abfall ist, glaube ich, also eure Philosophie, so wie es ich verstehe, ist, dass man den Kunden ressourcenschonender, effizienter macht bei der Fertigung von den Produkten. Wie setzen Sie diese Philosophie in der Praxis um?
Wie Sie sagen, ich glaube, weil Sie vorher gefragt haben, was ist so besonders oder was zeichnet uns aus oder was haben von den Vätern übernommen, dann ist wirklich dieses, der Anspruch, die Bearbeitung, die Anwendung des Kunden wirklich zu durchdringen, im Detail zu verstehen und ihm dann eine entsprechende Lösung zu bieten, die dann das, was sie sagt, entweder mehr Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, Kostenvorteil, Produktivität bringt. Wie machen wir das? Einmal natürlich über die Menschen, die beim Kunden sind, die Fähigkeit haben zu verstehen und dann natürlich auch die entsprechende Struktur nach innen, die diese Menschen, die das aufnehmen können, sei es im Innendienst, sei es in der Konstruktion, bis hin bei komplexen Fällen. Wir sitzen ja hier in der Versuchsabteilung, die wir hier mit einbinden. Das ist da. Dann ein natürlich auch aus der Vergangenheit heraus gewisse Erfahrungen für gewisse Bauteile, wo wir einfach schon wissen, worauf es ankommt, aus vergleichbaren Fällen Erfahrungswerte übertragen können. Und was jetzt zunehmend auch kommt, wenn wir proaktiv uns dieses Wissen erarbeiten, über, wir sagen dazu, Generic Components. Wir sitzen ja auch vor einer solchen, zum Beispiel vor Statorgehäuse, wo wir uns ohne konkreten Kundenauftrag beschäftigen, wie eine ideale Bearbeitungstechnologie aussehen könnte.
Für all das bedarf es gut oder bestens ausgebildeter Mitarbeiter. Sie haben ein sehr großes Team, mehrere tausend Mitarbeiter. Sie sind in allen Kontinenten vertreten, in 25 Ländern, mehr als 25 Ländern aktiv. Welche Rolle spielt das Team bei Ihnen, bei MAPA?
Gut, am Schluss sind es die Menschen, die den Unterschied ausmachen, weil alles andere ist eine Geldfrage. Man kann eine Halle bauen, man kann Maschinen kaufen. Am Schluss sind es die Menschen, die den Unterschied machen, sei es beim Kunden oder auch intern. Und deswegen bin ich froh, dass wir so viele tolle Menschen bei uns an Bord haben.
Trotzdem sprechen wir in unserer Branche, in der Zerspannungstechnik, über Facharbeitermangel. Wie spürt ihr das? Oder was macht ihr, um hier aktiv entgegenzuwirken?
Also tatsächlich ist das sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden eine große Herausforderung, weil die Zerspannung und die zersparende Fertigung nicht mehr so attraktiv ist, auch für die Jugend, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Also neben der allgemeinen demografischen Entwicklung ist das schon eine Herausforderung, auch für unsere Kunden, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Was tun wir? Erst heute haben wir die Auszubildenden begrüßt, also wir bilden aus. Wir haben auch gewisse Strukturen geschaffen. Also wir haben in der Geschäftsleitung einen Kollegen, der sich nur um das Thema Mitarbeiter kümmert. Mhm. Haben jetzt einen Bereich geschaffen, der sich People Development nennt. Haben jetzt auch seit diesem Monat zusammen mit der lokalen Hochschule eine sogenannte Tandemprofessur gemacht, also eine Professorin, die halb an der Uni, halb bei uns arbeitet, um genau diese Themen voranzutreiben. Mhm. Um also die Menschen zielgerichtet entwickeln und ihnen auch Chancen bieten, Dinge auszuprobieren, wenn sie es denn wollen.
Mhm. Man würde meinen, dass aufgrund der zunehmend fortschreitenden Automatisierung, der Digitalisierung, die auch in der Fertigungstechnik Einzug gehalten hat, dass da vielleicht das Thema wieder attraktiver wird für die Jugend. Ist das Ihrer Meinung nach nicht so oder noch nicht so?
Also ich glaube schon, dass es dadurch attraktiver wird. Besonders schwierig aus meiner Sicht sind Arbeitsplätze, die einen eher manuellen Charakter haben, aber eine sehr hohe Qualifizierung erfordern, also bestimmte Schleifoperationen. Und da merkt man, da ist es wahnsinnig schwer, Menschen zu finden. Wenn man diese Arbeitsplätze automatisieren kann, mit CNC-Technik ausrüsten kann, werden sie wieder attraktiv. Mhm. Also ja, das hilft. Dennoch ist natürlich schwierig, wenn ich heute im Büro arbeite. Erstens, in der Regel ist Lohnniveau höher. Zweitens, mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten ist natürlich im Büroumfeld viel eher möglich als im Produktionsumfeld. Also da haben wir noch die Aufgabe aus meiner Sicht, wie schaffen wir es, diese Flexibilität, die es in Büroarbeitsplätzen gibt, auch im Fertigungsumfeld zu schaffen. Mhm. Mhm. Und dann natürlich auch dann durch das höhere Maß an Produktivität auch eine höhere Entlohnung zu ermöglichen. Also das ist für uns eine große Herausforderung, weil unsere durchschnittliche Lösgröße in unseren Hauptproduktsegmenten ist unter 3. Mhm. Ja, also das, und das zu automatisieren ist nicht trivial, aber gut, das ist unsere Aufgabe.
Klar. Im ganzen Komplex ist, glaube ich, die Politik auch gefordert, in der Gesellschaft etwas zu bewegen, denke ich mal. Die Industrie ist ja momentan nicht so mit vielen Aufträgen quasi konfrontiert, respektive uns geht es halt nicht so gut momentan, das ist halt ganz klar. Ist nicht da die Politik umso mehr gefordert, hier entgegenzuwirken? Speziell natürlich auch konjunkturfördernde Maßnahmen, andererseits aber auch für den Nachwuchs zu sorgen entsprechend.
Gut, ich meine, die Politik wird, also ist meine Erwartungshaltung ist nicht, dass sie alle Probleme für uns löst, aber ein paar Hausaufgaben auch selber, also von Nachwuchs sorgen.
Das macht ist, ja
ist ein Stück weit auch bei uns. Ja. Die Rahmenbedingungen, da gibt es natürlich viel Arbeit. Insbesondere, jetzt sprechen wir einfach nur über Deutschland, über Österreich erlaube ich mir jetzt kein Urteil. Aber in Deutschland ist doch viel liegen geblieben. Und wir haben sehr gezehrt von den Erfolgen der Vergangenheit, von der Agenda 2010. Mhm. Und danach ist wenig passiert. Und jetzt haben wir ein überbordendes Maß an Bürokratie. Andere Stromkosten sind relativ hoch. Und das alles neben den eh schon hohen Lohnkosten. Und das alles führt natürlich dazu, dass der Druck auf die Arbeitsplätze in Deutschland sehr hoch ist.
Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein in der Automobilindustrie, in Luftfahrt, Maschinenbau, Ihre Kernzielgruppen?
Also wenn man mal Luftfahrt anschaut, ich meine, das ist ja eine für die Luftfahrt sehr bequeme Lage. Auftragsbücher sind wirklich voll. Die haben eher die Schwierigkeit, die Produktionsvolumen in adäquaten Zeitabschnitten steigern zu können. Aber ansonsten merkt man natürlich dort die steigende Nachfrage, wie andere ja auch. Automobilen haben wir ein sehr unterschiedliches Feld. Insbesondere Deutschland und Europa ist eher schwach. Ja. Volumen geht tendenziell eher nach Asien. Und die Investitionsneigung ist im Moment ziemlich gering deshalb. Mhm. Man sieht es ja auch, heute war in den Nachrichten, dass der Gewinn aller Automobilhersteller im ersten Halbjahr um 50% rund gesunken ist zum Vorjahr. Mhm. Das führt natürlich auch dazu, dass sie ihre Ausgaben sehr genau überprüfen. Ja. Was ja bei uns, die wir ja doch auch stark im Projektgeschäft sind, dazu führt, dass weniger Aufträge da sind.
Mhm. Könnte aber auch ein Vorteil sein für Mann, weil die genau in diesen Prozessen den Kunden, dem Automobilisten unterstützen können, um nur mehr wirtschaftlich zu sein.
Also das sehen wir auch. Auch hier liegt wieder ein Werkzeug, das ist zwar Verbrennungsmotor, aber an der teuersten Bearbeitung, nämlich der Ventilführungsbearbeitung, haben wir ein neues Werkzeug entwickelt, das die Kosten um 50%, also Cost per Part um 50% reduzieren kann. Daran arbeiten wir auch und es wird auch entsprechend gut angenommen. So gesehen kann man sich in Teilen natürlich selbst ein bisschen Konjunktur schaffen, aber wir sind trotzdem auf die Investitionsbereitschaft der Kunden angewiesen.
Wird sich da was ändern in naher Zukunft, Ihrer Meinung nach? Wann geht es wieder bergauf? Spüren Sie da was?
Also, weil Sie vorher Maschinenbau angesprochen hatten, die eher frühzyklisch unterwegs sind, die merken ein bisschen was, aber Europa, das ja doch stark an Deutschland hängt und stark an der Automobilindustrie hängt, da merken wir schon, das ist sehr gebremst. Alle gehen davon aus, dass die Konjunkturprogramme in Deutschland ihre Wirkung haben werden. Ja gut, nach fast 3 Jahren Rezession. Aber so richtig zu spüren im Moment, jetzt in unserem Umfeld eher noch nicht.
Die Aufbruchstimmung ist noch nicht da.
Nein, die war so im Frühjahr ein bisschen mit dem Regierungswechsel. Aha. Im Moment ist ja wieder etwas verhalten. Und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, wie planen die Großen, die haben ja jetzt ihre Bilanzpressekonferenzen, dann sind die auch sehr, sehr vorsichtig für die kommenden Jahre. Mhm.
Ist da diese Steuerproblematik ein Thema für euch, die noch existiert, mit der USA
insbesondere? Natürlich, sagen wir mal so, das trägt eher zur allgemeinen Unsicherheit bei. Natürlich ist das ein Problem, also ist kostenseitig, wobei früher oder später wird es natürlich auf den Konsumenten überwälzt. Was dann wieder ein Problem ist, weil wenn das teurer wird, dann wird die Nachfrage weniger. Ja, da haben wir schon eine Hausaufgabe. Aber ansonsten sind das natürlich die Zollpolitik, wie allgemein die politische Situation in vielen Ländern, trägt einfach zu Unsicherheit bei. Und damit zu einer konjunkturellen Dämpfung.
Das sind alles Innovationen, glaube ich. Produktentwicklung ist bei euch groß geschrieben. Ihr müsst Technologie, neue Technologien entwickeln. Wie baut ihr im Unternehmen Technologie ein? Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren war das Thema additive Fertigung bei euch ganz, ganz wichtig. Ihr habt neue Produkte durch diese neue Technologie auch entwickeln können. Wie macht ihr das?
Additive Fertigung ist ein gutes Beispiel. Wir sind einfach neugierig auf neue Technik. Und Gott sei Dank sind wir in der glücklichen Lage, dass wir dann einfach auch mal investieren können in neue Technik, ohne schon jetzt konkrete Anwendungen im Hinterkopf zu haben. Und das war eigentlich all die Jahre so, dass häufig Produktionstechnik zuerst bei uns in der Entwicklung stand. Und man gesagt hat, so, jetzt probiert doch mal was aus. Und so sind viele Dinge entstanden. Und es ist ja wirklich so, neue Produktionsverfahren eröffnen uns wieder neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung. Gut, und das ist natürlich klassisch Schleiftechnik, aber auch Beschichtungstechnik beispielsweise. Oder was man nicht sieht, aber was für uns sehr wichtig ist, aber auch für alle Wettbewerber, das ganze Thema Kantenverrundung, Nachbehandlung der Schneidkanten, da kann man auch sehr viel holen. Aber wie gesagt, wir sind einfach neugierig auf Neues.
Ihr habt alle Produktionsprozesse selbst im Griff?
Antwort nein. Also Stahl logischerweise nicht. Hartmetall fertigen wir auch nicht selber. Ansonsten machen wir praktisch alles selber.
Wird der Rohling zugekauft, oder?
Rohlinge kaufen wir zu. Was wir allerdings selber machen an Schneidstoffen sind Diamant und PCBM-Schneidstoffe. Beschichtung machen wir auch selber.
Ja. F&E spielt eine große Rolle bei euch. Was ist da, wie kann man sich so eine Abteilung vorstellen bei WAPA?
Forschung und Entwicklung überschneidet sich natürlich ein bisschen mit dem Thema Konstruktion, weil jede Kundenanfrage ja ein Stück weit eine zugeschnittene Entwicklung ist, natürlich basierend auf einem gewissen Baukasten. Das heißt, Entwicklung fängt schon, wenn es um ein konkretes Werkzeug geht, beim Außendienstler an und zieht sich dann durch. Und dann gibt es natürlich die kundenneutrale Entwicklung, wo wir auch sehr versuchen, über das, was wir gesagt haben, was sind Zielbauteile, was sind Zielbauprozesse, und daraus leiten wir dann Anforderungen ab und entwickeln dann die entsprechenden Produkte. Und das ist vielleicht etwas, was wir in den letzten Jahren wieder etwas gestärkt haben, dass wir diese Verbindung zwischen Entwicklung und Kunde gestärkt haben.
Aber Sie haben es vorher angesprochen, also Beschichtungstechnologien sind wichtig, die entwickelt sich selbstständig auch weiter, oder?
Ja.
Oder über Versuche, über wie funktioniert das konkret?
Also wir haben eine kleine Firma gekauft, CVD Diamantbeschichtung in Kalifornien, und es passiert im Wechselspiel zwischen einerseits, was gibt es Möglichkeiten, technologisch gesehen, auf der anderen Seite, was sind Anforderungen? Und das ist schon ein Riesenvorteil, wenn man diese ganze Kette, also vom Kunden bis zur Produktionstechnik in einem Haus hat, weil dann jeder versteht, worauf es ankommt. Also wie muss der Produktionsprozess beim Schneidstoff sein, damit ich gewisse Effekte habe? Oder wie muss ich das Werkzeug gestalten, um eben einen gewissen Produktionsprozess zu ermöglichen? Und wie schaffen wir das? Indem wir einfach die entsprechenden Menschen zusammenbringen und ganz wichtig, die Anforderungen sauber definieren. Klingt so einfach, aber das ist sicherlich etwas, woran wir ganz stark gearbeitet haben. An dieser banalen Frage, was wollen wir eigentlich? Was will der Kunde und was wollen wir eigentlich erreichen? Und wenn man das hat, gut, dann greifen die Prozesse und die Abläufe und dann ist schon fast einfach.
Da gibt es das Stichwort Digitalisierung, das da hilft mitunter bei diesen Entwicklungen.
Ich würde mir wünschen, es würde noch viel mehr helfen. Das würde aber implizieren, dass wir mit ein paar Dingen schon viel weiter sind, als wir es im Moment sind. Ja, Digitalisierung hilft natürlich auf vielfältige Weise. Man vergisst ja schon wieder, also Teams haben wir alle gelernt in Corona, was es ermöglicht, nämlich die Kommunikation über Kontinente und Zeitzonen hinweg, was wir viel intensiver nutzen, um Kollegen vor Ort einzubinden, die Kompetenz der Kollegen vor Ort. Und jetzt arbeiten wir dran, dass wir unser Wissen mittels der digitalen Möglichkeiten noch viel besser nutzen als in der Vergangenheit. Also ein Stück weit Wissen aus den Köpfen in die Systeme zu bringen.
Ich habe unlängst eine Reportage bei euch im Haus gemacht, da geht es auch um Digitalisierung. Ihr könnt Fertigungsprozesse digital im Vorfeld bereits überprüfen. Hilft das auch?
Alles, was man im Vorfeld machen kann, hilft.
Hilft.
Und das weiß man ja selber, solange man noch nicht in Stein und Eisen ist, dann eine Änderung zu machen, ist wesentlich günstiger, als wenn man dann schon tief im Prozess ist. War es ja letzte Woche in Indien, die Kollegen haben neu gebaut, da war auch das ganze Gebäude, also komplett digital vorher abgebildet und man kriegt einfach wesentlich bessere Ergebnisse. Also wir bemühen uns da schon sehr, allerdings sehen wir uns da auch noch am Anfang des Weges. Also wenn man sieht, was mit KI alles möglich ist, dann wünsche ich mir schon, dass wir da noch einige Schritte gehen.
An welchen Themen wird aktuell entwickelt hier beim Appel? Wollen wir schon was verraten dürfen überhaupt?
Ich glaube, wir haben ja dann die EMO, da darf man dann schon ein bisschen was verraten. Gut, ich meine, Sie haben es eingangs gesagt, was bieten wir unseren Kunden? Also es geht um das Thema Produktivität, es geht um das Thema Prozesssicherheit, es geht um das Thema Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Wir haben auch das Thema Demografie vorher angesprochen. Okay, was heißt das für den Kunden? Er muss automatisieren. Was heißt das jetzt fürs Werkzeug? Naja, das verfolgt mich schon mein ganzes Berufsleben, aber das Thema Späne. Ich kann keinen Prozess automatisieren, wenn ich ein Späneproblem habe. Und jetzt haben wir gerade bei der Reibbearbeitung mit den ganz dünnen dünnen Spänen das Problem, dass sie brechen. Und wir haben jetzt für die Messe eine ganz neue Serie für Spanbrechergeometrien für Wechselschneiden entwickelt, auch beim Kunden eingesetzt, hat jetzt sehr kurze Späne und kann damit jetzt wirklich mannlos arbeiten.
Okay. Also Prozesssicherheit.
Prozesssicher und das als Voraussetzung für Automatisierung. Also diese berühmten Megatrends haben natürlich Auswirkungen auf die Werkzeuge. Also das Thema Spänebeherrschung, dann auch das Thema Werkzeugvorbereitungszeit, also flapsig gesagt, jede neue Werkzeuggeneration muss weniger Schrauben aufweisen als ihre Vorgängergeneration, so als ein langjähriger Entwicklungstrend. Sieht man auch an den Werkzeugen hier. Die haben zwar noch viele Schrauben, aber wie gesagt, jede Generation hat ein paar weniger als die Vorgängergeneration. Und da haben wir ein tolles System, HPR 400, Reibsystem, wechselbare Schneiden, die man nicht mehr einstellen muss. Und da zeigen wir einiges auf der Messe an Anwendungen, teilweise vorne reiben, hinten rollieren, Kombinationswerkzeuge. Also wirklich spannende Sachen, die dem Kunden sehr helfen. Dann natürlich klassisch Fräsbearbeitungen. Jetzt einmal Wirtschaftlichkeit, auf der anderen Seite Prozesssicherheit. Also wir konnten durch Änderungen bei Vollhartmetallfräser die Prozesssicherheit wesentlich erhöhen, Standzeit verdoppeln, auch unter widrigen Umständen. Und natürlich zeigen wir das ganze Spektrum, weil das ist ja unsere Domäne der Aluminiumbearbeitung. Und ein Thema, was ich persönlich sehr spannend finde, ein neues Hydrodenspannfutter, was das Thema Kühlung anders integriert als bisher. Damit kann man auch mit Standard-Zylinderschäften Vollhartmetallwerkzeugen sehr gut kühlen. Und wie gesagt, wir gehen direkt durch die Spannbohrung, was eine sehr hohe Prozesssicherheit auch dann bietet. Also wir haben wieder einiges Erneuerungen, die dem Kunden auch tatsächlich Vorteile bieten.
Alle Entwicklungen haben eins gemein, den Kunden produktiver zu machen, um den Fertigungsstandort zu sichern letztendlich. Ist der Fertig, weil wir vorher gesprochen haben über Europa, ist der Fertigungsstandard, sehen Sie den langfristig gefährdet?
Also ich sage mal, wir haben schon große Aufgaben. Mhm. Wenn man einfach nur mal das Lohnkostengefälle anschaut zwischen, müssen wir Deutschland vielleicht ganz an der Spitze, USA ist vielleicht noch ein bisschen teurer, und dann mal schaut nach Osteuropa, Südeuropa, China, Indien, klar, da ist eine Zehnerpotenz dazwischen. Ja. Und ich sag mal, wir sind 10-mal produktiver zu sein als Mitarbeiter dort, ist schon verdammt schwierig. Ja, ja. Ich glaube, hier müssen wir uns wirklich anstrengen. Wir werden tatsächlich nicht alles fertigen können. Wobei, ist ja auch altbekannt, Turnschuhe werden nicht mehr hier gefertigt, Kleidung wird auch nicht mehr hier gefertigt, außer die ganz teure. Ja. Und dann müssen wir einfach sagen, okay, Innovation, wo können wir dem Kunden so viel Wertbeitrag bieten, damit wir unsere Fertigung hier leisten können. Neben dem, dass wir eben das Thema Automatisierung, was wir vorher angesprochen haben, auch bei uns hinbekommen und auch die Politik ihre Hausaufgaben macht. Mhm. Stichwort nur Nebenkosten, Sozialreformen, Aufwand, was Regulierung betrifft. Also alle haben unsere Aufgaben, damit wir auch morgen noch hier produzieren können.
Mhm. Glauben Sie, dass jemand auf anderen Kontinenten, speziell in Asien, solche Produkte fertigen kann, wie MAP alles macht hier? Ihr habt ja irrsinnig viel Vorsprung in dem Bereich, denke ich mal, und das kann man nicht einfach so nachmachen.
Da müssen wir sehr aufpassen, okay, dass wir nicht den Stand von vor Covid im Kopf haben. Natürlich, zur Phase 1 waren Plagiate ohne Sinn und Verstand. Dann hat man die Fehler genauso übernommen wie die positiven Eigenschaften und vielleicht nur sein, es hat nicht funktioniert. Dann Plagiate, die funktionieren, und was wir jetzt sehen, ist der dritte Schritt, zu sagen, eigene Entwicklung. Und war jetzt dieses Jahr schon dreimal wieder in China, oder in den letzten 12 Monate dreimal in China, und wenn ich einfach sehe, was sich unbemerkt für uns wegen Covid entwickelt hat, wir waren auch bei einigen Gießereien, das ist absolut Hightech.
Okay.
Also brauchen nicht glauben, dass wir hier noch einen riesen Vorsprung haben. Die haben dieselben Maschinen wie wir. Teilweise haben sie sich ihr eigenes Lieferantennetzwerk aufgebaut, alle auf einem hohen Niveau. Da müssen wir uns wirklich anstrengen. Ich meine, wir haben einfach noch im Kopf China, den Billigkruscht, die billigen Spielzeuge, der Kunststoff, der stinkt. Aber das gibt's auch noch, aber wie gesagt, wir müssen uns sehr anstrengen.
Mhm. Umso wichtiger sind, glaube ich, hier in Europa Partnerschaften, Kooperationen. Mit wem kooperiert MAPA?
In alle Richtungen. Ja. Wenn man vorher schon das Beispiel der Universität vor Ort hier angesprochen. Mhm. Forschungskooperationen, wir arbeiten mit sehr vielen Kollegenfirmen zusammen, wir arbeiten mit Kunden zusammen, und ich glaube, das ist auch etwas, das bei uns sehr stark zugenommen hat. Mhm. In der Vergangenheit haben wir doch mehr alleine versucht, auch eine Lernerfahrung zu sagen, nee, im Netzwerk arbeiten ist ein großer Vorteil.
Okay, man kommt vielleicht auch schneller zum Ziel dann?
Man kommt schneller zum Ziel und man lernt etwas dazu.
Jedes Mal. Hinaus.
Ja, da waren wir schon, glaube ich, und das ist das, was wir geändert haben und noch dabei sind zu ändern, schon sehr auf uns fixiert.
Jetzt habt ihr trotzdem, wenn Sie bei diesen Produkten natürlich weltweit führen, jetzt ein breites Produktsortiment. Ist das Ziel, noch breiter zu werden zukünftig? Stichwort Werkzeug- und Formenbau ist jetzt nicht neu bei euch, aber ist trotzdem relativ neu, wenn man die 75 Jahre betrachtet.
Richtig. Also sag mal, rein vom Produktprogramm sind wir soweit zufrieden. Natürlich kann es sein, wir nehmen einen Vollhartmetallfräser, der nochmal abgestimmt auf eine bestimmte spezielle Anwendung. Ich glaube, das Wachstum die kommenden Jahre wird eher sein, dass wir uns breiter aufstellen von den Anwendungen. Ja. Wenn ich mal 10 Jahre zurückdenke, dann waren wir sehr, sehr, sehr fokussiert auf Bauteile rund um den Verbrennungsmotor. Mhm. Und jetzt wird's da kommen Komponenten dazu. Mhm. Das ist eigentlich das Thema. Wie Formenbau, wie Entschuldigung, das Thema Endmontage in der Luftfahrt, wie das Thema Hydraulik. Also da entwickeln wir sukzessive Anwendungs-Know-how dazu.
Also die Branchen werden ein bisschen erweitert, stimmt das? Kann man das so sagen? Oder die Anwendungen werden erweitert?
Die Anwendungen werden erweitert, genau.
Wenn Sie Verbrennungsmotor jetzt gesagt haben, muss ich das Stichwort aufgreifen. Wie geht es mit dem Verbrennungsmotor weiter, Ihrer Meinung nach? Gerade heute ist das Aus vom Brenner aus verkündet worden, so ein bisschen in der Presse.
Wenn man sich ich sag mal, das Jahr 2035 ist so ein bisschen der Ausfluss noch der letzten Legislaturperiode der EU-Kommission, wo der Glaube war, wir können alles regulieren. aus meiner Sicht basieren auf einem Misstrauen gegenüber dem Markt. Davon geht man jetzt ein Stück weit weg und sagt, wir schaffen Rahmenbedingungen und dann haben wir auch Vertrauen in die Akteure in einem stabilen Rahmen. Wenn ich den PKW anschaue, dann bin ich trotzdem überzeugt, dass es Richtung batterieelektrisch geht. Jahr 2035 war zu eng gedacht, weil solche fundamentalen Umwälzungen benötigen einfach Zeit. Weil die Infrastruktur muss da sein. Ich fahre selber batterieelektrisch.
Okay.
Bin zufrieden. Klar, ist ein bisschen anders. Aber wenn ich mir jetzt aber anschaue, was passiert jetzt auch auf der IAA, was weitere Entwicklungen sind in den nächsten 5 Jahren, ich glaube, in 10 Jahren wird es ganz normal sein, dass zumindest in Westeuropa die Fahrzeuge batterieelektrisch sein werden. Da gibt es andere Länder, wo einfach die Infrastruktur nicht da ist. Es wird auch Anwendungen geben wie Offroad, wie LKW, wo die Alternativen zu teuer sind, wo es noch länger Verbrennungsmotor geben wird. Aber die große Masse, und es ist nur noch der PKW-Bereich, wird in meiner Ansicht nach batterieelektrisch sein. Und darauf stellen wir uns ein. Und ich meine, Sie sehen es ja auch, vor der Haustür stehen Leute Ladesäulen. Als wir unser Haus gebaut haben, privat, im Jahr 2010, haben wir gesagt, ich möchte Reststrom in der Garage, weil ich dran glaube, dass es batterieelektrisch wird. Okay, bis zum ersten elektrischen Auto hat es dann nochmal 12 Jahre gedauert. Aber das ist einfach die Überzeugung, die auch hinter unseren Plänen steckt.
Obwohl der Verbrenner für Marpal eigentlich das Thema ist schlechthin, oder in den 75 Jahren zumindest geworden.
Zumindest, wenn man mal anguckt, die letzten 30 Jahre, also ab 1990 nach vorne betrachtet, für etwa 30 Jahre war das der Haupttreiber unserer Entwicklung. Und so, deswegen sind wir auch in diesem Zeitraum so schnell gewachsen. Aber gut, die Realität ist, wie sie ist. Und wir nehmen sie an und akzeptieren das. Wir entwickeln immer noch für den Verbrenner, wenn wir etwas sehen. Aber wir gehen davon aus, es ist ein rückläufiger Markt. Und entsprechend stellen wir uns auf.
Okay. Aber es gibt noch Entwicklungen im Verbrenner. Das gibt's noch.
Es gibt's noch und es wird es jetzt natürlich wieder ein Stück weit verstärkt geben. Weil wenn die Laufzeit länger ist, dann kann man einfach mit den alten Motoren ja nicht nochmal 10, 15 Jahre weitergehen, sondern da wird es Entwicklungen geben.
Okay.
Jetzt auch offiziell. Hinter den Kulissen gab es die auch schon. Davon wird man sicherlich profitieren, aber wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir entsprechend andere Anwendungen auch für uns entwickeln und dort substanziell Volumen gewinnen.
Sie haben es jetzt angesprochen, privat, wenn ich ein paar private Fragen stellen darf.
Ja, bitte.
Familienunternehmen muss ja weitergeführt werden.
Ja.
Gibt schon die nächste Generation? Natürlich, ich weiß das ja schon.
Naja, also es gibt, ich bin ja nicht der einzige Gesellschafter, es gibt ja andere. Also die vierte, das ist ja dann die vierte Generation, hat mittlerweile schon 18 Mitglieder.
Okay.
Von daher potenziell gibt es genügend. Aber jetzt haben wir erstmal unsere eigenen Aufgaben und ich sage, die sind alle jetzt entweder im Kindergarten oder im Studium,
also
die haben alle noch ein bisschen Zeit. Aber uns ist wichtig, dass wir auch diese Generation heranführen, dass die auch Teil des Familienunternehmens werden.
Für Sie persönlich, ich meine, ich weiß ja, Sie arbeiten extrem viel, müssen viel reisen, natürlich bedingt durch Ihre vielen Niederlassungen, die Sie auch haben. Wie schaffen Sie den Ausgleich zwischen so viel Arbeit und aber auch private Familie nicht zu vernachlässigen?
Sie sind ein bisschen schmunzeln, weil wenn Sie die Frage meiner Frau stellen würden, dann würde die nicht sagen, wie schaffen Sie es, sondern ob ich schaffe.
Okay.
Nein. Also je nach Betrachtungswinkel geht es besser oder schlechter, aber ist natürlich schon wichtig, dass man die Balance hält. Klar. Wenn es die eigene Firma ist, dann ist man versucht, natürlich immer noch ein bisschen mehr zu tun. Aber was hilft, ist natürlich die Familie, die einfach schon per se ihr Recht einfordert.
Ja.
Freunde, Sport
oder
einfach auch mal woanders sein.
Ja.
Wobei ich sage, wenn man mal reist, das ist ja ist zwar anstrengend manchmal, aber es ist ja auch schön. Man sieht einfach mal was anderes, kriegt eine andere Perspektive, hat einen Rhythmuswechsel. Also von daher ist das auch schön.
Nee.
Aber es ist eine fortwährende Aufgabe,
Klar.
die Balance zu halten.
Gibt es irgendeine Lebensweise, ein Motto, das Sie begleitet?
Nicht wirklich. Das Einzige, was mir immer wieder einfällt, ist eigentlich unser Trauspruch. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehren willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.
Okay.
Irgendwie ist mir das haften geblieben. Also, okay, die einzelne Person oder ich selber muss ich nicht ganz so wichtig nehmen, sondern es gibt so viele Menschen, die irgendwie tolle Dinge können, wo man sich was mitnehmen kann. Mhm. Und es ist wichtig, dass man das auch als Vorgesetzter dann zur Geltung bringt.
Okay. Welchen Ratschlag würden Sie jungen Menschen geben, die in unsere Branche, in die Maschinenbau, Zerspannungstechnik, Fertigungstechnik einsteigen wollen?
Vielleicht also allgemeine Weisheit, in Anführungszeichen, die mir eingefallen ist, ein Ratschlag. Stellen Sie Fragen und interessieren Sie sich ernsthaft für die Antwort und den Antwortenden. Also hören Sie aktiv zu. Wobei das gilt nicht nur für Berufseinsteiger, das gilt wirklich für alle.
Für jeden.
Aber das ist etwas, das, was ich die letzten Jahre für mich gelernt habe und sage, eine gute Frage eröffnet neue Welten. Mhm. Und deswegen, das ist vielleicht das, was ich mitgeben würde. Okay. Hat jetzt nichts mit der Branche oder Berufseinstieg zu tun, aber ich glaube, wenn man frisch von der Uni ist, meint man, man weiß schon alles, aber das Gegenteil ist der Fall. Deswegen gerne Fragen stellen.
Was wünschen Sie sich für Marpal? Also 75 Jahre ist ja Geburtstag, man kann sich was wünschen quasi.
Wir haben über viele Dinge gesprochen, viele Herausforderungen, die vielleicht auch anders sind als vor 5 oder 10 Jahren oder vor 10 Jahren. Was ich mir wünsche, dass wir erfolgreich sind mit der Transformation, die wir begonnen haben, sodass wir auch weiterhin für unsere Kunden da sein können und das und ihnen die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit bringen. Mhm. Das ist das, was ich mir wünsche.
Und wahrscheinlich, dass die nächste Generation das Unternehmen auch irgendwo in die Zukunft führen wird?
Sagen wir mal so.
Oder ist das zu weit gedacht jetzt?
Ja, schon ein bisschen. Da haben wir noch Aufgabe davor, deswegen Transformation. Ja. Zu sagen, dass wir als die Generation, die jetzt dran ist, mit den Mitarbeitern die Voraussetzung schaffen, dass auch die 4. Generation dann erfolgreich sein kann. Mhm. Und was die dann machen, gut, das sind sie dann selber verantwortlich.
Ist man in gewisser Weise stolz auf das, was man erreicht hat, was man jetzt schon geschaffen hat?
Stolz. Sagen wir, stolz ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ja. Das klingt so fertig und gibt bei mir. Natürlich, wie gesagt, wir sind mitten in der Transformation. Mhm. Eher die Freude, wenn man einen gewissen Fortschritt bemerkt und dann das wiederum die Energie bringt für die nächsten Schritte. Mhm. Wie gesagt, mit Stolz habe ich so ein bisschen mein Thema, weil es klingt dann so nicht mehr anfassen. Und aber wir empfinden schon an der einen oder anderen Stelle Freude, sei es, weil man Produkte entwickelt und der Kunde einen Vorteil merkt, sei es, weil wir mittlerweile anders an die Kunden herangehen und die Kunden diskutieren. Mhm. Sei es, weil unsere Kollegen im Ausland einen Unterschied merken. Ja, und das gibt schon Motivation. Ja, so gesehen verspüren wir Motivation, sehen aber auch, dass diese Transformation, die wir vor uns haben oder in der wir stecken, aber in der auch die Gesellschaft, unsere Kunden, ganze Branchen stecken, die wird noch einiges abverlangen von uns.
Mhm. Dann sage ich danke für Ihre Zeit, wünsche sehr viel Erfolg bei der Transformation. Mhm. Ich wünsche alles Gute nochmal zum Geburtstag natürlich und bedanke mich recht herzlich für die Zeit nochmal.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht.
Super was. Dankeschön.
Dankeschön.